Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich glaube auch, der ein oder andere denkt sich so, na gut, was für ein Spinner halt, ne? Und lasst ihn mal hier seinen Craft machen.
2007 fing alles ganz harmlos mit einem Bierblock an. Es folgten eigene Brauversuche in der heimischen Küche, ein Auslandsjahr in Vancouver mit ersten Erfahrungen in einer Brauerei und danach ging es für Felix vom End zurück nach Deutschland. In Berlin landet er schließlich im Bierkeller von Heide Peters in der Markthalle 9 und Anfang 2017 tauchte dann mit Orca Brau die eigene Brauerei in Nürnberg auf. Was er seitdem alles zusammengebraut hat, darüber unterhalte ich mich heute mit. Servus Felix!
Servus, hallo!
Wie kommt man drauf, seine eigene Brauerei zu gründen?
Das ist eine sehr gute Frage schon mal zu Beginn. Also es ist wirklich, es ist eigentlich ein Prozess gewesen, der mehrere, ja fast schon Jahre gedauert hat. Aber durch unsere Zeit in Kanada, in Vancouver, da gab es eigentlich so diese Initialzündung 2012, 2013, auch eigentlich zum ersten Mal in der Brauerei gearbeitet, dort in Vancouver eben, und das hat mich fasziniert. Also die Kultur dort, die Vielfalt und auch so diese Arbeitsweise so ein bisschen, was natürlich auch dem Flair dort geschuldet ist vielleicht. Aber genau, das war eigentlich so auch ein bisschen nach dem Studium die Überlegung, wohin soll die Reise mal gehen? Und irgendwie dachten meine Frau, damals noch Freundin, und ich uns, warum nicht eine eigene Brauerei aufmachen? Wobei das eher schon so, man hat mal diese Idee und man spinnt so ein bisschen rum im Kopf und es war dann doch nie so hundertprozentig geplant, so dass man da einen Plan hat, wirklich den richtig verfolgt. Es hat sich dann einfach so ein bisschen ergeben und jetzt sind wir hier.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie gründet man denn überhaupt eine Brauerei?
Ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ich werde das öfters gefragt tatsächlich, ob man da nicht den Braumeister braucht auch. Ne? Also so, ich habe ja keine Berufsausbildung im Brauereiwesen, sondern mir alles mehr oder weniger selber beigebracht. Aber es kann jeder gründen. Das ist, man braucht eigentlich nur, so wie wir es gemacht haben, eine Räumlichkeit, eine Brauanlage, Wasser, Malz, Hopfen, Hefe und kann loslegen irgendwie. Und so haben wir das auch ein bisschen gemacht. Also es ist ja so ein bisschen, also ich glaube 2001, 2000er Jahre jedenfalls, so der Wechsel war das, wo diese Meisterpflicht eben gefallen ist in vielen Berufen, um es auszuüben auch. Also ähnlich wie ein Koch auch, der kein gelernter Koch ist, aber dafür irgendwie eine große Leidenschaft hat und so sehr von sich überzeugt ist, dass er einfach sagt, hey, ich mache mal mein eigenes Restaurant. Und so war das irgendwie auch bei uns, wobei wir natürlich schon da auch erstmal so, gucken wir mal halt. Ja? Also wir sind nicht gleich all in gegangen, wir haben das Schritt für Schritt probiert irgendwie aufzubauen, auch immer mit dem Hintergedanken vielleicht auch zu sagen, ja, wenn es mal nicht oder wenn es nicht so klappt oder vielleicht doch nicht so unser Ding ist, dann kommen wir da wieder raus auf eine Art, sodass wir nicht jetzt irgendwie 30 Jahre hoch verschuldet sind als Familie auch. Ne? Und genau, so war das.
Also du bist kompletter Autodidakt und hast ja alles selbst beigebracht.
Ja, schon, genau. Also ich habe zwar meine Zeit eben bei Heidenpeters in Berlin, das waren so knapp 2 Jahre, das war eigentlich so ein bisschen eine Art Ausbildung auch in Form von Johannes Heidenpeter, selber auch studierter Künstler, also auch von der autodidaktischen Seite in die Brauerei gekommen, hat sich auch selbstständig gemacht. Und ich bin damals zu ihm gekommen in Berlin-Kreuzberg, Anfang 2014 war das, glaube ich, Mitte 2014, wo er gerade angefangen hat. Da gab es ihn schon 3 Jahre und er hatte so einen kleinen Ausschank oben in der Markthalle 9. Die Brauerei war im Keller und er hat dann irgendwie angefangen, Flaschen abzufüllen. Und damals in Berlin, das war auch wirklich in Deutschland so diese Aufbruchstimmung, Thema Kreativbier, Craftbier, jetzt passiert irgendwie was, hopfenbetonte Biere, Biere mit anderen Zutaten. Und auf einmal war halt so ein Bedarf da, dass Leute in Johannes gefragt haben nach Flaschenbier. Und wir haben damals noch die Etiketten mit Tesafilm draufgeklebt und so weiter. Sind dann zur Sprühflasche mit Kleber gekommen und haben irgendwann dann so die eigene Etikettiermaschine gehabt in Form von so eine alte Weinetikettiermaschine war das. Auch alles sehr händisch und manuell aus den 70er Jahren, so ein altes Ding. Und so hat sich das entwickelt und nach 1,5 Jahren bin ich da gegangen und Johannes hat sich eine neue Brauanlage geholt, modernere Abfüllung und so weiter. Also es ging eigentlich so von null hoch und das war so meine Lehrzeit, weil ich wirklich alles machen konnte. Brauen, Abfüllen, Kundenbetreuung, so ein bisschen Bierverkauf und genau, das hat mir mir persönlich sehr viel geholfen, mich selbst zu finden, auch in die Richtung, wie mache ich was richtig, wie mache ich was vielleicht falsch oder wie ich sehe bei Johannes ein bisschen auch, ne, wie macht er? Ich mache es anders vielleicht. Also genau, das waren so meine Lehrzeit und der Rest war davor eigentlich wirklich sehr viel selber gebraut zu Hause und auch durch meine, das war 2007 glaube ich, ging es los, eben wie du gesagt hast, mit einem Bierblog, über viele Jahre halt über Bier geschrieben, viele Leute kennengelernt und das war so der Weg, aber es war mehr der, ich sag mal, der Bierkonsum als das Produzieren eingefasst. Und das ist auch das, was mich so fasziniert. Also der Geschmack am Bier, die Vielfalt, die Kultur auch. Und am Anfang, so in den ersten fast schon 6, 7 Jahren, auch gar nicht das Brauen an sich. Da habe ich mir so gedacht, das lasse ich lieber die anderen machen, die es können, sondern eher halt das andere, das Drumherum. So. Und, aber dann immer mehr bin ich eigentlich so zu dem Handwerklichen dann auch gekommen, also zu dem Brauprozess. Und Bierbrauen ist gar nicht so schwer. Also es kann eigentlich wirklich jeder, ist so ein bisschen wie Backen. Man muss ein paar Sachen beachten, aber eigentlich ist es wirklich einfach, in Anführungszeichen. Und so ging es dann irgendwie los und ja, jetzt sind wir 4 Jahre hier schon dabei und es ist ziemlich aufregend.
Ja, alles fing ja mit der alten Brauanlage von Heide Peters an, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Und so entstand dann auch Orca Brau. Wie kam es denn zum Namen Orca Brau?
Genau, das war eigentlich schon unsere Zeit damals in Kanada eben, die uns da sehr geprägt hat, wo wir halt einfach diese 1,5 Jahre, die wir da gelebt haben, das, also meine Frau und ich, wir sind auch heute noch absolute Kanada-Fans. Wir haben da so ein bisschen unser Herz verloren. Wir haben da geheiratet, auch dann 3 Jahre später zwar, aber genau. Und die Orcas, die Killerwale sind dort heimisch. Die bedeuten den Menschen auch relativ viel. Also die haben wirklich, ich sag mal, so eine hohe Bedeutung auch einfach generell. Einfach ganz besondere Tiere auch, die uns so an diese Zeit auch erinnern. Und damals, wo wir dort gelebt haben eben und so ein bisschen diese Idee hatten mit einer Brauerei, macht man sich Gedanken über Namen auch schon mal und redet viel. Man verbringt viel Zeit miteinander. Und da war dann irgendwie schon klar, wenn wir das mal machen, dann Orca Brau oder Orca, irgendwas mit Orca. Das war eigentlich so das Thema. Und das hat sich dann die Jahre in Berlin mitgezogen. Und da war nie irgendwie eine andere Fragestellung. Also es gab nie eine andere Namensidee oder ähnliches. Der Orca ist immer so unser Tier in Anführungszeichen. Und deswegen auch Orca Brau im Endeffekt, ja.
Und die stilisierte Schwanzflosse ist im Endeffekt ja mit auf dem Logo drauf.
Ganz genau, das war auch, hat das ein bisschen länger gedauert, so diese Logofindung. Also wir haben alle Grafiken, auch Etiketten, wir machen das alles selber. Meine Frau hat Innenarchitektur studiert, also kann da so ein bisschen eben mit Grafikprogrammen umgehen, aber ist jetzt keine Designerin. Ich selber eben soziale Arbeit studiert, habe mit Grafikprogrammen und Design ziemlich wenig am Hut. Aber wir finden uns da immer so zusammen. Und genau, es soll so ein bisschen diese Schwanzflosse sein. Und tatsächlich, dann hat es auch noch ein paar mehr Bedeutungen. So dieses Dreiecksymbol und ein bisschen Tradition, Moderne und Experimentieren. Das sind eigentlich auch so unsere Säulen in der Brauerei. Aber hauptsächlich eigentlich, der Orca.
Wie viele unterschiedliche Sorten braut ihr denn aktuell?
Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage zum Beantworten überhaupt. Also wir sind wirklich, ich kann es gar nicht genau sagen, wie viele. Wir haben jetzt in den 4 Jahren, glaube ich, so knapp 150 Sorten gemacht. Wir lassen uns immer wieder neue Dinge einfallen. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, also so diese Kreativität auch. Wir haben eigentlich im Moment so 3, 4 Sorten, die wir regelmäßig brauen und meistens auch immer 3, 4 Sorten, die so einmalig sind oder auch saisonal. Und alle 2 Wochen eigentlich tatsächlich, so im Schnitt gibt's immer was Neues. Manchmal 3, manchmal nur eine, manchmal 2 Sorten in einer Woche. Es ist ganz unterschiedlich. Und das ist das Schöne irgendwie beim Brauen, dieses Ausleben von der Kreativität, dass man halt, in Deutschland hat man das Reinheitsgebot auch, also man kann das innerhalb des Reinheitsgebots auch machen, da gibt es echt viele Möglichkeiten mit Hopfen, Malz, Wasser, Hefe, zu arbeiten, aber wir brauchen ja auch darüber hinaus, wir nennen es das Natürlichkeitsgebot und probieren da auch Wege zu finden, auch auf behördlicher Ebene, dass diese Biere auch mehr oder weniger genehmigt sind und genehmigt werden. Und dann stehen dir wirklich alle Türen offen, wenn es um natürliche Zutaten geht, sei es Himbeeren, sei es Kräuter, Gewürze und so weiter und so fort. Und da kann man echt viel machen. Das ist schon schön.
Du hast es gerade angesprochen, Natürlichkeitsgebot. Warum bewusst dafür entschieden? Wegen der Kreativität und gegen das deutsche oder auch das bayerische, gern genannt das bayerische Reinheitsgebot?
Genau, also gar nicht mal dagegen entschieden, sondern eher ja für eben die Kreativität. Ich finde per se das Reinheitsgebot gar nicht schlecht. Es ist halt, es schränkt einen halt ein und das finde ich halt persönlich wieder dann gar nicht gut. Aber dass es diese Regelung gibt, ist eigentlich ganz schön, weil wir wirklich dadurch halt in Deutschland auch durch die Bank, egal ob es jetzt die Industrie ist oder wer auch immer, unser Bier ist ja weltweit gesehen eigentlich durch dieses Reinheitsgebot schon qualitativ einfach hochwertiger. Und es ist auch im Endprodukt einfach, ja, viele Zusatzstoffe, die sonst erlaubt sind nach EU-Recht und so weiter, einfach nicht mehr enthalten. Also auf eine Art gesünder auch und bekömmlicher, auch wenn man damit eigentlich mit Bier nicht werben darf. Aber genau, und für uns war eigentlich klar, auch so durch diese Craft-Beer-Bewegung und die Zeit in Kanada oder Nordamerika generell, wo vor allen Dingen Craft-Beer in Form von Kreativität auch ausgelebt wird, dass das auch unser Steckenpferd ist. Also für mich oder für uns auch hier in der gesamten Brauerei gibt es nichts Schlimmeres eigentlich, als wenn wir regelmäßig unsere 10 verschiedenen oder ja Sorten brauen würden. Immer nur das Gleiche in Anführungszeichen würde uns einfach nicht glücklich machen. Also das ist tatsächlich so, es ist zwar schön, wenn man eine Sorte hat oder auch mehrere, die man irgendwie auf eine Art perfektionieren kann, so dass man wirklich damit zufrieden ist, wie es ist. Aber was kommt dann? Also so, man kann dann halt mal einen Doppelbock machen, ein Weizenbier, ein dunkles Weizen, ein alkoholfreies und so weiter. Aber ja, das ist irgendwie gefühlter Stillstand und das ist nicht unser Ding. Also wir probieren das gern aus und lassen uns da sehr viel inspirieren, auch von der Küche, von verschiedenen Küchen eigentlich aus der ganzen Welt und probieren so diese kulinarische Vielfalt eigentlich auch dann im Bier wieder, wieder entdecken zu können halt auch. Und das ist eigentlich ein bisschen der Hintergedanke auch, genau.
Ihr seid ja auch Mitglied im Verband der Deutschen Kreativbrauer. Mhm. Für was steht denn der Verband und für was setzt er sich ein?
Für Kreativität, genau. Also im Endeffekt ist es ein Zusammenschluss von Brauereien, hauptsächlich jüngere, kleine Brauereien, Kreativbrauereien. Den Verband gibt es jetzt so seit 3-4 Jahren. Eigentlich so die größte ist die Riedenburger Brauerei, eine Biobrauerei eben aus dem Altmühltal hier, nicht so weit weg von uns auch in Nürnberg. Und die haben so 20.000 Hektoliter, glaube ich, Ausstoß. Das ist schon ganz ordentlich. Und sind halt natürlich auch durch die Größe eher so ein bisschen auch an Thema Reinheitsgebot, ne, auch eher gebunden. Wir schwimmen ja auch so ein bisschen unterm Radar, brauen aber auch Pale Ales und also hopfenbetonte Biere und haben auch die ein oder andere Kreativbiergeschichte auch schon angestoßen. Genau, und der Rest sind eigentlich aus ganz Deutschland verschiedene kleine Brauereien und es geht so ein bisschen darum, uns als kleinen Handwerksbrauer oder auch Kreativbrauer eben zum einen so eine Stimme zu geben auch, dass wir gemeinsam einen Auftritt haben und vor allem halt, was wir uns schon auf die Fahne geschrieben haben, ist halt eine Art Gesetzesänderung auch mal irgendwann auf den Weg zu bringen, das Reinheitsgebot eben zu modernisieren hin zum Thema Natürlichkeitsgebot, also dass weitere natürliche Zutaten eben erlaubt sind. In Österreich ist es ähnlich, da gibt es diese Art Gesetzgebung und dass das halt auch ein bisschen einfacher wird. Ja, gleichzeitig tauschen wir uns viel aus untereinander, was auch so gemeinsame Einkaufsstrukturen angeht zum Beispiel oder Aktionen auch. Wir brauen gemeinsam, aktuell durch Corona eher nicht, aber es gibt immer so ein Kreativbier ein-, zweimal im Jahr. Haben wir zum Beispiel die erste Version, war ein alter deutscher Bierstil, eine Gose mit Salz, Kümmel, Koriandersamen, also so ganz speziell in einem alten Kommunenbrauhaus haben wir das damals gebraut, in der Rhön, Holz befeuert. Das war schon großartig. Also das ist schon cool, macht schon Spaß auch. Und es sind alles gute Freunde auch teilweise, die man schon länger kennt. Und es ist so ein bisschen, ja, so ein familiärer Zusammenschluss. Also so, aber jeder kann das unterstützen, auch als Fördermitglied, auch von privat. Und da ein bisschen teilhaben, es macht schon Spaß.
Um die Biervielfalt einfach noch ein bisschen kreativer auszugestalten.
Genau, ja schon. Also ja. Da ist auch schon so ein bisschen so diese, auch auf tatsächlich politischer Ebene, also man ist in Kontakt dadurch halt auch mit anderen Verbänden. Wir fühlen uns halt jetzt nicht unbedingt zum Bayerischen Brauerbund hingezogen oder zum, es gibt ja verschiedene private Brauereien, ne? Also Freie Brauer oder auch der Deutsche Brauerbund. Und das ist so ein bisschen eben, das ist so unser Verband. Und genau, und da haben wir halt auch jemanden, der als Geschäftsführer agiert, der dann auch auf Ebene mit den anderen Geschäftsführern, zum Beispiel vom Deutschen Brauerbund, eben im Kontakt ist auch. Und da ist auch ein reger Austausch und das ist total super. Also wir werden da gehört und wir werden gesehen und nicht einfach so, naja, lass die da mal machen, die Verrückten, sondern man wird schon wahrgenommen und auch ernst genommen mittlerweile. Das ist schon cool. Also da hat sich schon ein bisschen mehr entwickelt im Vergleich jetzt zu vor 5, 6 Jahren. Da war das halt wirklich noch so, lass die mal machen, die Spinner halt, ne? Aber, genau. Es ist etwas mehr geworden und es wird etwas ernster genommen und das ist schon schön. Wir schmeißen ja nicht einfach nur irgendwelche Zutaten in Sudkessel, sondern das ist halt schon wohl überlegt. Meistens jedenfalls.
Biere abseits des Massengeschmacks einfach bis fordern. So steht's bei euch auf der Webseite. Drei davon haben wir auch natürlich heute mit dabei. Im Genusstalk gibt's immer was zu trinken. Heute keinen Wein. Logisch, weil es ums Bier geht. Welche drei Sorten hast du denn ausgesucht und mit welcher fangen wir denn an?
Ja, wir haben eigentlich so unsere drei Bausteine mal gewählt, also drei Sorten eben von einfach. Das erste, womit wir auch anfangen würden, würde ich sagen, unser fränkisches Landbier als klassisches untergäriges Lagerbier auch. Aber die Besonderheit eben, es ist gebraut mit einem alten Braugetreide, also mit einem alten Braumalz, mit der fränkischen Landgerste. Das ist halt wirklich so eine alte Gerstenart, die in den 70er Jahren eigentlich ausradiert wurde. Also heutzutage Braumalz ist auch sehr stromlinienförmig, sehr industrialisiert auf eine Art und Weise. Und es gab eine Initiative vor 5, 6 Jahren, dass diese alten Sorten aus einer Saatgutkammer tatsächlich raus ist, mit der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und auch so einem Verein, der sich für Saatguterhalt einsetzt und für Vielfalt im Saatgut einsetzt. Und eben mit einer Melzerei aus der Rhön, die haben sich zusammengetan und die haben alte Sorten wieder angebaut. Und unter anderem so Spiegelau-Gerste, Chevalier-Gerste und so weiter, gibt es halt auch diese alte fränkische Landgerste. Und die Rhönmalz ist gleichzeitig auch ein Fördermitglied beim Deutschen Kreativbrauerverband, so haben wir uns kennengelernt. Und damals, vor 2, 3 Jahren, hatten wir dort eine Jahreshauptversammlung in der Nähe von Rhönmalz, haben die Melzerei besichtigt. Und da wurde eben erzählt über die alten Sorten und dann hieß es fränkische Landgerste. Und da war für mich so gleich so, wow, daraus machen wir ein Lager oder halt ein helles einfach. Wenn wir so ein normaleres Bier machen wollen, in Anführungszeichen, muss es trotzdem irgendwie besonders sein auf eine Art. Das war immer so meine Intention eigentlich. Und da war es das Ding, okay, wir nehmen diese fränkische Landgerste. Und das ist schon cool. Es gibt da zwei Landwirte, die das anbauen. Eben der eine in der Rhön und der andere sitzt im Münsterland. Münsterland deswegen, weil dort dieser Verein auch sitzt, beziehungsweise auch die Landwirtschaftskammer, wo diese alten Sorten so ein bisschen wieder auferlebt worden sind. Und wir sind jetzt gerade dabei, einen eigenen Landwirt tatsächlich auch zu finden. Mit einem guten Bekannten sind wir da recht nah schon gekommen, in der Nähe von Kulmbach, der dann unsere eigene Gerste halt auch anbaut. In Bio-Qualität, also es ist auch Bio-Malz. Genau, und gleichzeitig ein klassischer Hopfen auch drin, von einem Hopfenbauern aus der Nähe hier auch von Nürnberg. Also wirklich vom Land Zutaten, alte Zutaten in dem Sinne. Und deswegen so unser fränkisches Landbier. Und es schmeckt auch ein bisschen anders jetzt wie jedes klassische Lager, was man so kennt. Und das Malz gibt wirklich halt einen Charakter mit ab. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen auch natürlich ausgewählt und immer gut für so einen Starter quasi, wenn man so drei Biere hat.
Ja,
und
dann ja,
die anderen beiden können wir dann
ja... Probieren wir das doch gleich mal. Genau.
Also es ist auch echt spannend, mit diesem Malz zu arbeiten. Das ist wirklich völlig anders. Es verhält sich anders beim Maischen, also im Brauprozess. Da muss man erstmal lernen, mit umzugehen. Und wir brauen es jetzt seit 7, 8, 9 Mal haben wir es bisher gebraut. Und jedes Mal variieren wir da so ein bisschen auch von den Temperaturen her, von der Lage, also von der Lagerzeit, von der Hefe her und so weiter, um da halt wirklich einen Weg zu finden, so wie wir es haben wollen. Also es ist so ein stetiger Prozess. Wir sind so, wie es jetzt ist, und das ist, glaube ich, bei fast allen Bieren bei uns, also wir sind nie hundertprozentig zufrieden, aber es ist eigentlich auf dem Weg, wo wir sagen, okay, so soll es mal sein. Und die Gerste gibt halt einfach so einen getreidigen Charakter nochmal mit rein. So ein bisschen Honig, so ein bisschen Süße auch. Und gepaart eben mit einem Hopfen, der auch so ein klassischer, der Saphir-Hopfen. Also der ist auch da ordentlich mit drin. Und der gibt dann auch nochmal so ein bisschen seine Würzigkeit mit rein. Es ist eigentlich ein Bier, was man halt ordentlich trinken kann, sage ich jetzt mal so. Aber trotzdem halt auch genießen. Und das ist eigentlich bei so einem Klassiker, finde ich, irgendwie auch mal wichtig halt. Das ist nicht nur... gib ihm und weg damit, sondern halt auch, hey, da passiert halt mehr geschmacklich einfach. Ja. Durchs Malz, durch was auch immer. Genau.
Ja, es schmeckt tatsächlich anders, also es riecht jetzt nicht anders, aber es schmeckt anders als jetzt so ein klassisches Bier. Das finde ich nämlich ganz spannend. In der Nase hat man zuerst mal jetzt nichts Spezielles, aber dann so im Abgang, wie man jetzt beim Wein sagen würde, merkt man dann doch genau diese Charakteristik der Gerste, nehme ich mal an, ist es, ne?
Genau, absolut. Also sagt man auch beim Bier übrigens, der Abgang. Auch, ich meine, beim Bier, ich trinke auch ab und zu Wein tatsächlich. Weinverköstigung ist ja auch manchmal so, dass es gar nicht immer runtergeschluckt wird, ne, sondern eher wieder so
ausgespuckt.
Genau. Und bei Bier muss man tatsächlich auch, wenn man verköstigt, es gibt ja auch den Biersommelier, muss man tatsächlich auch eben runterschlucken, weil dieser Nachhall halt einfach noch da ist. Der ist schon eine echt wichtige Rolle nochmal beim Bier gespielt, so in dem Geschmacksspektrum halt einfach, in dem Gesamteindruck. Und genau, also das hat auf jeden Fall da so eine, wie ich auch finde, so eine Müsli-Note, so ein bisschen getreidiger halt einfach, was sicher auf jeden Fall von der Gerste kommt auch. Und allein wenn wir hier unser Getreide haben, also wir haben, wir brauchen eigentlich nur mit Ökomalz oder mit Biomalz, und wir haben unser normales Gerstenmalz, mit dem wir arbeiten, und gucken das an und gucken die fränkische Landgerste an. Das sieht tatsächlich schon ganz anders aus. Und wenn man es dann einfach auch isst, also das rohe Korn quasi, dann schmeckt man einfach bei der Landgerste nochmal viel kernigeren Charakter raus. Und ich glaube, das ist auch so, also das Kernige, so dieses, es hat Ecken und Kanten, aber so finde ich, soll auch ein Landbier sein. Also gerade in Franken, das fränkische Land, das ist halt auch ein bisschen mit Ecken und Kanten, ne?
Gutes Stichwort, Ecken und Kanten. Bierbrauen hat ja sehr viel Tradition oder ist ja ein traditionsbewusstes Handwerk. Wie kommt es denn in Franken an, wenn dann jemand kommt und sagt, ha, ich eröffne jetzt hier eine neue Craft-Brauerei?
Ja, also ich glaube, bei dem einen oder anderen cool und wow, mal was anderes. Und ich glaube auch, der ein oder andere denkt sich so, na gut, was für ein Spinner halt, ne? Und lass den mal hier seinen Craft machen und irgendwie 2 Euro für die Flasche verlangen. Für eine kleine, ne? Wir haben ja auch nur 0,3er Flaschen. Da muss man sich auch öfters immer mal wieder was anhören. Also öfters nicht, das stimmt nicht, aber ab und zu, genau, aber tatsächlich, also so der direkte Gegenwind, den gibt's eigentlich nicht. Also wir spüren das jetzt nicht wirklich, aber ich glaube schon, dass da draußen schon einige gibt hier in Franken, die das, was wir so machen, jetzt, aber die lassen sich halt auch nicht wirklich drauf ein halt, ne? Das ist natürlich, also ich rede jetzt vor allen Dingen von der Konsumentenseite. Bei der Brauerseite ist es schon so, dass wir da eigentlich in einem regen Austausch sind mit relativ vielen, ja, kleineren Traditionsbrauereien auch in Franken, mit denen wir auch regelmäßig kontakten und die auch das, was wir machen, ganz spannend finden. Und die, es gibt viele, das weiß ich auch, das darf ich jetzt nicht sagen, wer, weil die sagen auch so, wir würden auch gern mal was machen mit Orange zum Beispiel, ne, oder Himbeeren oder so. Aber wenn ich das mache und dann mein Stammtisch im Wirtshaus, ne, der haut mir das dann um die Ohren und so weiter und geht dann zum Nachbardorf und trinkt dann bei denen halt so. Und das Gesetz und so, das gibt's ja dann auch noch mal halt. Und aber ich weiß schon auch, dass es einige Brauer gibt da draußen in Franken, die dann für sich privat tatsächlich irgendwie so Kreativbiere machen. aber halt in der normalen Brauanlage eher ja, klassische Sorten fahren. Es ist auch natürlich nachvollziehbar auf eine Art. Halt, ne? Und, aber man muss auch sagen, es gibt auch immer mehr Brauereien und da gibt es zum Beispiel die Brauerei Bayer in Theinheim im Steigerwald, die tatsächlich auch kreative Biere machen. Mit Kirschen, mit Holunder, teilweise wild vergoren auch. Das ist schon cool und das funktioniert auch. Also die verkaufen das, sie füllen das in schöne Champagnerflaschen ab. Das ist dann tatsächlich recht teuer. Die machen auch Bier-Wein-Hybride. Also das ist wirklich ziemlich cool und da kostet dann so eine 0,3er Flasche auch mal gut und gerne 10 Euro im Wirtshaus neben Schäufele und 2,10 Euro für Seidler. Und ich bin da zufällig drauf gestoßen vor ein paar Jahren und meinten aber dann gleich auch, das verkauft sich. Also die Leute kaufen das, da ist ein schönes Glas dabei und so. Und wenn sich das halt so ein bisschen rumspricht, ne, der Nachbar sieht, hey, der macht so, das kann ich auch, das mache ich jetzt auch. Der Nachbar das und dann hat man tatsächlich vielleicht in Franken so ein, ja, so ein Schneeballsystem, mehr und mehr kreativere Biere kommen. Das ist halt natürlich auch immer nur, also wir sind ja auch in der Nische, so ein Seitenprojekt mehr oder weniger halt. Ne? Also ich glaube, es wird jetzt niemals so sein, dass nur noch Bier mit, weiß ich nicht was, getrunken wird. Also sagen wir mal ein Pale Ale oder IPA, also hopfenbetonte Biere, werden in Deutschland sicher nicht überhand nehmen im Vergleich jetzt zum Pilz oder zum Lager oder zum Kellerbier. Finde ich persönlich, muss es auch gar nicht. Also per se trinke ich selber sehr, sehr gerne Lagerbier und Kellerbier und das schmeckt auch genauso gut. So. Und was wir halt einfach machen, ist ein bisschen halt diese die Möglichkeit der Ergänzung, der Vielfalt, des Ausprobierens, auch für den fürs Restaurant, für den Gastronom, der halt einfach auch mal sagen kann, ich habe noch mal ein, zwei andere Sorten und wenn du magst, probier doch mal das Bier mit der Orange oder mit den Himbeeren oder mit dem Hopfen hier. Das harmoniert auch gut mit dem und dem Essen zum Beispiel halt. Und wenn du halt einen Durst hast oder zum Brotzeitteller, dann nimmst du halt unser Lager oder unser Kellerbier halt. Und so hat irgendwie jedes Bier halt seine Berechtigung auch. Deswegen so. Also ich bin gespannt, wie sich Franken tatsächlich entwickelt, hin auch zu mehr Vielfalt. Ich glaube, dass da viel passieren wird in den nächsten 5 Jahren oder auch länger vielleicht so. Aber ich glaube, dass wir in der Zukunft mehr und mehr Brauereien sehen werden, die auch andere Biere machen mit anderen Zutaten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir eine Gesetzesänderung auch sehen werden irgendwann, dass eben zum Beispiel, so wie es in Belgien ja traditionell auch gebraut wird, ein Bier mit Kirschen oder mit Himbeeren, durchaus auch bei uns vom Gesetz her erlaubt sein wird. Das muss gemacht werden, einfach weil das Reinheitsgebot auch gegen EU-Recht verstößt und wenn einer mal klagen würde, dann wäre das halt komplett verschwunden und das will ja auch keiner.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Biere unterscheiden sich von all den anderen durch die Kreativität in der Kombination der unterschiedlichen Zutaten und letzten Endes dann auch im Geschmack.
Genau, würde ich so sagen. Also das ist eigentlich so ein bisschen halt vor allen Dingen auch jetzt eben beim Landbier durch die verwendeten Rohstoffe, also jetzt klassisch mit Malz eben und das ist vor allen Dingen hier der Geschmacks. Also wir haben kein normales Helles, wir haben kein normales Pilz, wir haben kein normales Kellerbier. Wir sind da echt ja, ein bisschen anders.
Und ich nehme mal an, also schon allein vom Namen her, dass das Boom Shakalaka, dass das das dritte Bier sein wird.
Genau.
Ich greife mal instinktiv zum Local IPA, ja. Weltoffen regional.
Ja. Das ist so, ja, also das haben wir jetzt ganz neu. Das wollen wir eigentlich auch als so ein Standardbier in Anführungszeichen bei uns ins Sortiment mit reinnehmen. Eben IPA, India Pale Ale, so dieser moderne Bierstil, der eigentlich auch diese Craft-Bier-Bewegung gepusht hat, weil er so hopfenintensiv ist und einfach anders schmeckt auch hin einfach, aber gebraut halt mit regionalen Zutaten. Also auch eben mit Hopfen, der hier bei uns aus der Umgebung kommt oder in dem Fall auch aus der Hallertau, eben generell neuartige Hopfensorten, die dem Bier einfach auch so einen fruchtigen Geschmack halt mit reingeben. Moderat vom Alkohol 6%, also machbar, genau, und halt, ja, das ist jetzt so der erste Versuch gewesen, da hat man halt einfach jetzt im Vergleich auch schon in der Nase, also eine intensivere, so eine fruchtige, leicht süßliche Note, Genau, und auch im Geschmack, also wir haben es bewusst probiert, eben IPAs sind manchmal auch ein bisschen bitterer, ein bisschen herber, eigentlich so ein bisschen auf der frischeren, süßeren Seite zu lassen, aber sind da auch noch am Rezept feilen. Also was wir halt, wir tüfteln jetzt nicht ein Jahr lang in unserer Brauerei auf einer kleinen Anlage rum, sondern wir gehen halt immer gleich auf die große, auf unsere Brauanlage, und probieren mit unserem Wissen über die Zutaten einfach Bier rauszukriegen, wo wir auch sagen, okay, so stellen wir uns das vor. Aber hier wird der Hopfen auch immer mal wieder variieren. Es wird immer mal wieder ein anderer Grundgeschmack sein halt. Aber genau, das ist so der Hintergedanke halt, so dieser weltoffene, moderne Bierstil eben, aber regional mit regionalen Zutaten.
Genau das wollte ich nämlich auch fragen, ne? Wie kreiert ihr eure neue Biersorten? Also nicht im Kleinen, sondern dann gleich all in.
Tatsächlich, ja. Das ist eigentlich so der Weg. Also wir denken sehr viel drüber nach im Vorfeld tatsächlich. Also es ist eigentlich nicht so der Fall, dass wir jetzt sagen, ah, jetzt heute ist Brautag, jetzt machen wir mal das schnell und werfen das noch rein, sondern eigentlich alle Biere sind schon lang überlegt. Gerade wenn es jetzt um speziellere Zutaten geht, muss man auch erstmal dann gucken, wo kriege ich die eigentlich her? Wer hat gute Qualität? Mit wem möchte ich da auch zusammenarbeiten? Genau, und dann probiert man sich so ein bisschen aus in der Rezeptfindung, in der Gestaltung eigentlich und legt es dann fest. Also wir haben jetzt seit einem Jahr, seit 1,5 Jahren eigentlich auch schon einen festangestellten Brauer auch mit bei uns dabei, der eben auch die Ausbildung zum Brauer gemacht hat und sein Fachwissen hier reinbringt, was schon echt gut ist auch. Und der hat jetzt, der hat 3 Jahre oder 2 Jahre bei der Neumarkter Lamsbräu gearbeitet und wollte sich halt einfach verändern und eben auch mehr in diese kreative Richtung. Aber er bringt halt auch immer noch so diesen traditionellen Standpunkt mit rein. Und das ist ganz gut. Und so reden wir viel drüber, über das Bier und über das Rezept. Und dann haben wir es und dann brauen wir es. Und dann ist es ja beim Bier auch so, dass man nicht sofort das Ergebnis hat, sondern es dauert halt dann nochmal 4, 5 Wochen. Und in dieser Zeit probieren wir natürlich auch vom Tank, wie entwickelt sich das Bier. Jetzt bei dem IPA ist es dann auch so, dass man den Hopfen eben in den Lagertank mit dazu gibt, das sogenannte Hopfenstopfen, wo es einfach so 5, 6 Tage das Bier mit dem Hopfen zusammen ist und so ein Kaltauszug stattfindet. Genau, und dann kommt der Hopfen raus und dann probiert man wieder und denkt sich so, ja, gut oder naja. Und mal gucken, wie sich noch entwickelt. Und dann wird es abgefüllt und dann ist es da und dann hat man eben da mal 2000 Liter von und dann muss man da auch natürlich gucken, dass man es verkauft und da dahinter steht auch wenn man sagt, so, ah, das könnte man das nächste Mal vielleicht ein bisschen eher, ne, in die Richtung machen oder in die Richtung. Aber bei uns ist schon so, dass wir eigentlich alle Biere, die wir so brauen, auch immer selber auch ganz gut finden. Und wenn wir nicht selber dahinter stehen würden, dann ja, dann macht es auch keinen Sinn zu verkaufen. Und tatsächlich bisher ist es alles relativ gut gegangen. Schöne Geschichte beim Boom Shakalaka auch mit dabei. Also wie sich das eben entwickelt hat, ist auch.
Also ist noch nie was schief gegangen und ihr musstet alles selbst trinken.
Ja, nee. Also tatsächlich, wir sagen eigentlich wirklich so, wenn mal was schief geht, dann liegt es eher an so Sachen wie, dass da wirklich Fehler im Brauprozess sind oder dass die Hefe einfach mal nicht so funktioniert. Oder wir hatten auch mal bei einem Tank, da ist das war jetzt mit der neuen Brauanlage, da ist die Kühlung ausgefallen während der Gärung, relativ am Anfang. Das Bier ist sehr warm geworden und dann entwickeln sich einfach Nebenprodukte während der Gärung, die einfach nicht gut sind und die gehen auch nicht mehr raus. Und dann ist schon so, dass wir das Bier dann auch einfach mal in Ausguss lassen. Aber das passiert wirklich selten. Man kann halt mit dem Bier auch immer noch im Lagertank arbeiten. Also wir haben so Sorten, wo wir zum Beispiel Gewürze mit dazugeben und da machen wir es dann auch eher so, dass wir das eher niedrig dosieren von der Gewürzgabe im Lagertank. Sei es jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt das Boom Shakalaka noch haben, eben das Thema Chilis. Das ist ja mit einer Habanero-Chili gebraut, und die kommt im Lagertank dazu. Und da lieber, weil Habanero ist ja doch relativ scharf, also dezent würzen. Und wenn es dann halt nicht scharf genug ist, da jetzt mal in Anführungszeichen, oder würzig genug, kann man ja auch noch mal was nachlegen halt, ne? Und wenn es aber zu scharf ist, dann ist halt schon ein bisschen schwieriger, diese extreme Schärfe dann wieder rauszukriegen. Da kann man dann aber zum Beispiel mit einer Zugabe von Vanille arbeiten oder auch das Bier verschneiden mit einem anderen Bier. Also da gibt es schon Möglichkeiten nochmal. Und genau, und so funktioniert es dann manchmal auch, dass wir eigentlich eine Idee haben, auch ein Rezept und das Bier dann brauen und dann aber auch während der Lagerung eigentlich uns nochmal anders entscheiden, vielleicht auch nochmal eine andere Zutat mit dazugeben, um es nochmal komplexer zu machen oder um es nochmal interessanter zu machen. Mhm. Und das ist dann eigentlich immer so ein stetiger Prozess und das macht auch echt viel Spaß. Und bei Boom Shakalaka geht dieser Prozess jetzt so, der ging ungefähr 3 Jahre.
Bis es dann das ist, was es in der Flasche nachher war.
Genau, also wir haben jetzt, das ist die zweite Version, also wir haben das Bier jetzt tatsächlich, also Boom Shakalaka ist ein rauchiges Porter, also mit Rauchmalz gebraut, mit Himbeeren und mit Habanero-Chili. Das ist natürlich schon eine Geschmacksachterbahnfahrt, die scheidet auch so, der eine findet es wirklich super, ne? Der andere sagt, nee, du, lass mal. die Idee ist auch, die Zutaten halt zusammenzubringen, so getrennt voneinander, wie sie eigentlich sind. Also Rauch, Himbeer und Chili, gerade in dem Bier, irgendwie dann doch wieder so zusammenzubringen, dass man eigentlich alles drei auch mit drin hat. Und die erste Version davon gab es zur Brauereieröffnung 2017 eben, die Inspiration von dem Bier kommt von der Kochsendung von The Taste mit dem Löffel. Da gab es eine Kandidatin, die hat Aal, Himbeer und irgendwie Chili oder so auf so einen Löffel gepackt. Und der Juror, der Roland Trettel damals, fand das geruchlich und optisch nicht so prickelnd und hat eigentlich auch schon gesagt, boah, lass mich damit bloß in Ruhe. Hat's probiert und fand's dann aber super geil. Und ich saß vom Fernseher vor der Eröffnung der Brauerei oder bevor wir eigentlich wirklich angefangen haben, dachte mir so, die Kombination könnte ich doch in Bier bringen. Rauchig, ne, in Franken, aber nur rauchig, also ein Rauchbier, ne, da muss man schon ein bisschen was anderes machen. Also mache ich noch Himbeeren rein und Chili. Und dann habe ich das mit einem Habanero-Pulver gewürzt damals von einer Currywurstbude aus Wanne-Eickel, die sehr bekannt sind für die schärfste Currywurst Deutschlands. Wir kennen uns so ein bisschen, weil wir, die haben auch schon immer mal so ein bisschen Craft-Bier gehabt und auch damals vom Heidenpeters. Und wir haben scharfe Soßen und Bier getauscht. Und er hat mir unter anderem so ein Habanero-Pulver geschickt. Und so 40 Gramm Habanero-Pulver in meinem Haushalt mit meiner Frau zusammen, die scharf überhaupt nicht ist, reicht dann doch mal auch so für 4 Jahre ungefähr. Und dann war so die Hälfte von dem noch da, so 20 Gramm. Und dann haben wir 20 Gramm Habanero-Pulver auf 500 Liter Bier gegeben. Und es war für mich nicht trinkbar. Also ich konnte kein Glas davon trinken, weil es so scharf war. Aber wir haben damals gesagt, also meine Frau hat mich vor allen Dingen überzeugt, das ist so dieser klassische Beispiel gewesen für, wenn mal was schief geht. Also ich hätte es eigentlich weggeschüttet. Nee, das schenkst du jetzt aus, weil wir haben eben sonst nichts Kreatives da. Es war halt die glorreiche Idee, so ein Bier zur Eröffnung halt zu bringen. Wenn hier, ach, in Nürnberg macht eine neue Brauerei auf, gehen wir da halt mal hin. Und dann kommt ja einer mit so einem Habanero-Chili-Bier, was so brennt. Also ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber gut, haben es dann auch dazu gesagt, Vorsicht scharf. Ne? Und der eine hat es hingestellt, hat mich angeguckt, den Kopf geschüttelt, ist gegangen. Der kam auch nie wieder. Und es gab auch welche, die das gefeiert haben. Die haben gesagt, wow, das ist, da passiert was, das ist geil, ne? Wow. Und irgendwie hat sich dann dieses Boom Shakalaka halt als so ein Dauerbrenner tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, erwiesen. Wobei wir dann die Habanero-Pulvermenge auch runtergeschraubt haben auf eben 5 Gramm anstelle 20 auf 500 Liter Bier. Da gab es natürlich dann wieder welche, die gesagt haben, jetzt schmeckt es langweilig. Wie es halt immer ist, man kann es nie einem recht machen. Aber für mich war es trinkbar und darum geht's ja. Und es hatte halt so ein leichtes, würziges Kitzeln. Und so ist es so ein bisschen geblieben. Mein Max, wollte ich schon sagen, also unser Brauer, der Max, ist ein großer Chili-Fan. Er sagt mir jedes Mal, das machen wir jetzt diesmal, machen wir es ein bisschen schärfer, oder? Komm, ein paar mehr Gramm gehen wir rein. Ich sage, nein, machen wir nicht.
Ich finde es ganz interessant. Ich habe die Flasche geöffnet, habe mal dran gerochen. Dann riecht das Rauchige sehr intensiv. Kaum hat man es im Glas, verteilt sich das Ganze, finde ich. Man hat die Himbeere zuerst mal im Vordergrund und an manchen Ecken kommt dann so der Rauch. Die Chili, klar, in der Nase sehr selten, aber sobald man sie dann im Mund hat, hat sie dann eine angenehme Schärfe, mal so ein bisschen auf der Zunge und dann auch beim Abgang im Hals.
Schön beschrieben. Genau, das ist so die Idee. Also, dass du halt wirklich mit allen Sinnen in Anführungszeichen das so wahrnehmen kannst. Alles auch irgendwie getrennt voneinander, weil es halt auch so Säure hat natürlich so ein bisschen mit der Himbeer. Das Rauchige, ja, das greift auch nochmal andere Geschmacksknospen an und dann die Schärfe hinten raus. Und das ist ja wirklich so, du hast alles drei auf eine Art. Und wir haben auch am Anfang hatten wir den Bierstil nicht als Porter, sondern auch ein helleres Bier, dachten aber halt, dass das dunkle Malz dann halt auch nochmal schöner harmoniert. Und durch das dunkle Malz hat man auch so ein bisschen so dieses so dunkle Schokolade, Kaffee, also so leichte Röstnoten auch nochmal, die halt auch mit der Himbeer eigentlich ganz gut harmonieren. Und genau, also es ist durchaus komplex und vielschichtig und fordernd auch und für den einen oder anderen sicherlich auch zu viel. Aber ist auch okay, also es polarisiert sicherlich. Ne? Und wie so ein guter alter Käse, der eine mag ihn, der findet das total klasse und der andere sagt so, das ist halt überhaupt nichts für mich. Und, ja. Und so ähnlich ist eigentlich auch das Boom Shakalaka. Aber die Nachfrage ist da wirklich ungebrochen und mittlerweile machen wir das so einmal im Jahr, das ist eigentlich so die Idee. Und es gibt dann immer Leute, die wirklich da darauf warten und die sehe ich auch nur einmal im Jahr, eben wenn es das Bier wieder gibt, dann kommen die hier vorbei und decken sich damit ein.
Spannend. Ja, also Käse ist ja auch ein Stichwort. Ich habe ja auch vier Käse ausgesucht, ohne zu wissen, wie das Bier schmeckt. Ja. Einen Brie de Meaux, einen Stilton Blauschimmel und einen Eposé und einen Comté. Und ich habe jetzt zum Boom Shakalaka, da dachte ich mir, als du das gesagt hast und beschrieben hast, könnte gut der Blauschimmel passen. Und ich finde, ich habe jetzt mal eben probiert, ich finde, das ist eine sehr spannende Kombination. Also wer Blauschimmel mag, der sollte mal Boom Shakalaka dazu trinken, würde ich mal sagen.
Absolut. Also ich habe es ja auch hier vor mir, Bier und Käse. Und ich stehe ja total auf die Kombination. Also das ist wirklich generell total cool. Also Bier und Käse harmoniert wirklich ganz fantastisch miteinander. Da kann man ganz viel auch ausprobieren. Und auch dieser extreme, also starke Käse, auch mit der diese Würzigkeit hinten raus, mit der Chili, das begleitet das so ein bisschen mit irgendwie auch. Und das bleibt dann auch irgendwie länger, also im Gaumen irgendwie hinten raus mit dabei. Also es macht Spaß. Also das finde ich immer.
Aber es ist jetzt so, von diesem Boom Shakalaka würde ich jetzt persönlich eine Flasche trinken, aber jetzt nicht irgendwie dann einen ganzen Abend mitgestalten.
Ja, genau. Also so ist es auch gedacht. Ne? Das ist schon, also selbst für den einen oder anderen ist vielleicht sogar eine Flasche zu viel und man teilt sich sogar. Aber das ist so, das ist auch so die Idee dahinter eigentlich. Wir haben ja alle Biere auch in kleinen Flaschen, also 0,3. Es ist wirklich ein Genussprodukt, wo man sich einfach auch mal hinsetzen kann und auch gerade so ein dunkleres Bier, also Temperatur spielt da schon auch eine große Rolle. Wenn man es jetzt kalt aus dem Kühlschrank holt und ins Glas einschenkt und es gibt dann ja auch eben bei so einem Bier nicht jetzt unbedingt das spezielle oder halt nicht das normale Bierglas, sondern durchaus auch mal so in die Richtung Weinglas oder so ein Cognac-Schwenker. Mittlerweile gibt es ja auch Bierverkostungsgläser richtig. Da schmeckt man und riecht man auch nochmal ganz anders raus und intensiver. Und dann kann man das schon so ein bisschen zelebrieren auch. Und wenn dann die Temperatur wärmer wird, dann schmeckt man nochmal was ganz anderes wieder raus. Und dann ist es schon irgendwie, und dann kombiniert man mit Käse, ne? Oder mit was Salzigen oder mit was Süßem. Und dann hat man eigentlich so eine halbe Stunde, sage ich mal, so ein Geschmackserlebnis. Und darum geht es eigentlich so ein bisschen.
Du hast es jetzt so schön beschrieben bei Boom Shakalaka, du hast eine Inspiration im Fernsehen gesehen und hattest vielleicht schon auch den Geschmack auf der Zunge, wie das Bier schmecken soll. Oder ist es grundsätzlich so, dass du dann schon vorher weißt, das Bier, das jetzt gebraut wird, soll so schmecken?
Ich habe gerade ein Stück Käse im Mund.
Macht nix. Das ist eben ein Genusstalk, ja. Da wird auch gegessen und getrunken.
Also der Hartkäse, den ich hier bekommen habe, der passt auch ganz gut dazu. Der kristallisiert dann so richtig irgendwie auf der.
Ja.
Sehr gut. Was war die Frage nochmal? Nee, Quatsch. Nee, genau. Also ja, tatsächlich ist es so ein bisschen so. Also zum einen, ich interessiere mich sehr für Lebensmittel an sich, also auch Zutaten, Gewürze. Wir als Brauer wissen auch natürlich so ein bisschen, je nachdem, welches Malz wir einsetzen, je nachdem, welchen Hopfen wir einsetzen, was der dann auch im Endprodukt eigentlich so bewirkt halt. Genau. Und oft ist es schon so, dass man da eine Vorstellung auch hat. Also wir haben auch ein schönes Beispiel, was wir mal oder was ich mal gemacht habe damals. Ich habe im Deutschen Bahnmagazin war das über, das war Nelson Müller, der hat, das war so ein Artikel und der hat über Sumak gesprochen, das Gewürz aus dem arabischen Raum ja auch eher. Und ich kannte das nicht wirklich. Und es heißt die Frucht vom Essigbaum und es schmeckt so und es verleiht dem Gericht das und das und so weiter. Und dann dachte ich mir so, das wäre doch mal eigentlich eine coole Idee, ein Bier zu brauen, wo man dieses Gewürz Sumak mit einsetzen kann. Und dann recherchiert man auch so ein bisschen, gibt es schon mal eine Brauerei, die das gemacht hat vielleicht? Kann ich da auch mal an so ein Bier rankommen, dass man das schon mal einfach mal trinken kann? Wie hat die und die Brauerei damit gearbeitet? Dann tauscht man sich vielleicht auch mal aus über bestimmte Zutaten mit anderen Brauern. Genau, und dann entwickelt man irgendwie tatsächlich manchmal sind es mehrere Wochen, vielleicht auch mal Monate oder auch manchmal geht es auch schneller, Gefühle, Gespür für diese Zutat, wie die sich dann auch im Endprodukt irgendwie verhält. Genau, und dann wird das irgendwie einfach gemacht so. Und meistens ist es irgendwie dann schon so, also wir probieren dann schon irgendwie mal so diese Zutaten dann auch so rauszuarbeiten, dass es wahrnehmbar ist. Also wir hatten mal auch ein anderes Beispiel, ein Bier, das war mit schwarzer Johannisbeer, Estragon und brauner Senfsaat. Ne? Und das war dann halt inspiriert aus der französischen Küche eigentlich. Und das hieß Avec de Seine. Ich habe Latein in der Schule gehabt, also man verzeih mir meine französische Aussprache. Aber ich kann mich erinnern, ich glaube, es heißt mit Sinn. Und das ist so ein bisschen diese Zutaten. Wenn ich jetzt ein Biertrinker bin und ich lese, da ist ein Bier mit schwarzer Johannisbeer, Estragon und brauner Senfsaat, würde ich mir denken so, ach du meine Güte, ne? Das kann ja nichts sein, weil das klingt ja so komisch, das kann nicht schmecken. Aber wir haben natürlich dann die Zutaten probiert, so zu dosieren auch vom Mengenverhältnis her, dass es halt sehr stimmig ist. Und dann hat man sehr viel schwarze Johannisbeer, so ein bisschen Estragon und so eine ganz leichte Senfnote mit dabei. Und das war ganz fantastisch. Also es war wirklich ein großartiges Bier, was ganz viele ganz toll fanden, die sich halt darauf eingelassen haben. So. Und man setzt sich dann, ich habe mir dann Senf gekauft, ich hatte einen Senf, einen Estragon-Senf, ne, dass man da mal diesen Geschmack irgendwie hat. Klar, Cassis ist dann so mal hier, mal da und dann probiert man das auch mal einfach außerhalb vom Bier miteinander, um da noch mehr irgendwie sich drauf einlassen zu können. Ja, und dann wird es irgendwie verarbeitet und das ist schon so, das ist ein Prozess immer und macht uns eigentlich wirklich unglaublich viel Spaß. Also wir haben gerade ganz aktuell, es gibt ganz viele Sachen, die wir machen. Ganz aktuell sind Kaffeebier. Auch einen guten Freund von uns, Markus Geibel, der hat die Kaffeewerkstatt Kucher. Ganz kleine Rösterei in der Nähe von Nürnberg, aber ganz verrückter Kaffee-Nerd. Und wir sitzen jetzt seit 2 Wochen zusammen und probieren den passenden Kaffee. Das Bier ist eigentlich schon fertig. Den passenden Kaffee in der passenden Röstung, im passenden Mahlgrad, in der passenden Menge zu finden für dieses Bier. Und das ist echt spannend, weil auf der einen Seite kommt dieser Biertyp, der ich bin, dahin und der Kaffeetyp, der Markus. Und wir müssen da jetzt halt so einen Weg miteinander finden, so als gemeinsames Projekt. Aber es ist auch total interessant. Und man lernt dann aber wieder ganz viel über andere Zutaten, über Prozesse, Herstellung und so. Und das macht tierisch viel Spaß. Also, es ist wirklich so, das ist eigentlich das, was ich wirklich liebe am Bierbrauen, diese Vielfalt, dieses Ausprobieren. Wie gesagt, wenn ich tatsächlich nur die gleichen Biere brauen würde, das ist wie, als würde man halt nur Schnitzel mit Pommes machen, ne? Und Currywurst oder so. Das kann man geil machen und perfektionieren und das ist auch toll. Ich esse gerne Schnitzel mit Pommes, aber ich will manchmal halt auch mal andere Sachen haben.
Also total kreativ und abwechslungsreichen Alltag hast du, aber was macht jetzt einen erfüllten Tag für dich aus?
Oh, das ist. Ach, das ist. Jeder Tag ist anders irgendwie. Jeder Tag ist immer was Neues. Es ist eigentlich bei uns in der Brauerei sind es eigentlich so, also die wirklich erfüllten Tage sind tatsächlich so diese Abfülltage, wenn wir hier unsere Abfüllung haben. So blöd wie es klingt, aber das ist wirklich, du hast dieses Bier, was du irgendwie 4, 5, 6 Wochen im Tank begleitest, vom Brautag hin und dann auch noch davor in der Entstehungsgeschichte und dann kommt es in die Flasche. Und dann kommt das Etikett drauf und dann wird es abgefüllt. Und so diese Abfüllung ist ja monoton, ne? Da läuft die Maschine, die ist laut, die Flaschen kommen da raus, du stellst die in Kartons, du machst fünf, sechs Stunden nichts anderes. Und ab und zu schüttelst du dich mal so ein bisschen, dass du wieder locker wirst und stapelst das auf eine Palette. Und wenn das fertig ist und die Abfüllanlage gereinigt ist und das neue Bier da ist so, und fertig fürs Trinken, das sind eigentlich die absolut schönsten Tage. Also das ist so ein erfüllter Tag. Und ja, jeder Tag ist wirklich anders und bei uns gibt es zwar auch Routine und manchmal wünscht man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr Routine, weil auch kreativ sein ist zwar schön, aber auch anstrengend. Aber wir arbeiten mit einem tollen Produkt und ich meine, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist cool. Ich arbeite mit meiner Frau zusammen, das ist auch cool. Manchmal wünscht man sich, dass Hobby wieder Hobby ist, ne? Und manchmal wünscht man sich, dass man die Frau morgens und abends sieht. Es sind wir auch jetzt verzeiht, aber es ist natürlich so, das muss man auch alles irgendwie, wir reden natürlich privat auch sehr viel über die Brauerei und so schön wie es ist, so viel Arbeit ist es halt auch manchmal. Und da immer so ein Gleichgewicht zu finden, ist auch nicht so einfach, aber es ist cool, also Bier macht unglaublich viel Spaß. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich mir meistens abends dann immer mal wieder sage, wie schön das eigentlich ist, dieses Bierbrauen und was wir jetzt so geschafft haben in den 4 Jahren, das ist schon echt cool und gerade auch wir, ne, dass wir hier über das Thema auch Genuss natürlich reden, das ist so das, was wir haben wollen mit unseren Sachen und da sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
Ja. Vielen Dank dir, Felix, dass du uns so ein bisschen in deinen Braukessel mal blicken lassen hast und vor allem auch für die 3 spannende Biere, die ich bisher vorher noch nicht getrunken habe. Ich habe schon mal ein Bier von dir getrunken, aber das war jetzt nicht dabei. Vielen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke dir, danke euch fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Das war Käse, Wohl. Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.